Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Darbietung von Table Talk Europe. Table Talk Europe ist ein gesprächs- und medienübergreifendes Begegnungs- und Publishing-Format, das 2014 in Berlin von der Kulturwissenschaftlerin Asal Dardan und der Journalistin Michaela Maria Müller und mir, Christiane Frohmann, ich bin Verlegerin, gegründet wurde. Das Format ist Teil von Urbanism Publishing und basiert auf der Annahme, dass nichts besser als die Begegnung von Menschen Empathie, Menschlichkeit und Gemeinsinn fördern und stärken. Unsere Idee war, dass man in schöner Atmosphäre und bei einem guten Essen und Trinken zusammenkommt und dass wir in Europa lebende Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung miteinander in Kontakt bringen wollen, die sich dann austauschen, voneinander lernen können und zusammenwachsen. Auf diese Weise ist mit dem Format, das zuerst an einem Tisch hieß und jetzt, wo wir es europaweit machen, Table Talk Europe, ist ein lebendiges Netzwerk entstanden, das längst weit über deutsche Landesgrenzen hinausstrahlt. Herzlich willkommen.
Is there anyone in the audience who does not understand German and would like us to do this in German and English? Or everyone understands German? Because we're going to read the text because there's no translation of Leslie Ann's book. So I'm going to read the passages in English. And then we're going to summarize them a little bit in German. But then otherwise we'd do the rest in German. Is that okay? Okay. Dann Deutsch.
Jetzt noch Leslie.
Ja, ich würde jetzt kurz Leslie Ann Brown vorstellen. Die leider kann sie heute nicht da sein, wie viele andere auch. Sie ist in Berlin hängen geblieben. Wir sind mit ihr in Verbindung. Wir können vielleicht auch noch Fragen beantworten, die ich ja dann schicken kann auf dem Telefon. Ich würde sie jetzt mal kurz vorstellen. Wir haben Leslie Ann Brown beim Table Talk Scandinavia kennengelernt. Das war im Oktober letzten Jahres. Da haben wir über Migration, über Fluchterfahrung gesprochen. War ein sehr intensiver Abend und wir haben alle am Abend festgestellt, er war viel zu kurz. Er hätte gern noch weitergehen können. Das haben wir in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Schweden und gemacht. Leslie Ann ist Initiatorin des Women's March in Copenhagen gewesen. Mit 5000 Teilnehmern hat sie das auf die Beine gestellt. Sie ist aber schon lange Aktivistin und Autorin. Das ist jetzt, also sie ist schon in vielen Anthologien veröffentlicht worden, aber das ist jetzt ihr erstes Buch, The Colonial Daughter. Asal Dardan wird gleich daraus vorlesen. Und das kann ich noch über sie sagen. Also das Buch wird bei Repeater Books in London erscheinen und den New Yorker Verlag kenne ich leider nicht. Sie ist Bloggerin, Black Girl on Mars, schreibt sie schon lange, den Blog. Sie hat kreatives Schreiben an der New School for Social Research studiert und ist Co-Founder of, Mitgründerin des Poetry, also des Gedichtprojekts Say It Loud, wo sich schwarze Menschen und People of Color zusammentun und veröffentlichen, sich treffen und schreiben.
Wir haben heute die paradoxe Situation, dass eigentlich unser Credo bei an einem Tisch ist, dass wir nicht über Menschen reden, sondern mit ihnen. Und deswegen haben wir relativ aufwendige Versuche unternommen, eben Leslie Ann heute hier hinzubringen und danken auch dem Goethe-Institut Schweden und dem Dansk-Kulturfonds, die Reisekosten unterstützt haben und so weiter. Dass das nur bis Berlin gereicht hat, ist nicht unsere Schuld und sehr bedauerlich, weil sie wirklich eine unglaublich charismatische und einnehmende Person ist, die einen absolut in einem das Kämpferische in Minutenschnelle herausholt und einem auch wirklich ein gutes Bild davon gibt, dass man nicht zu Hause passiv sitzen sollte, sondern sich wirklich engagieren, wenn man eine bessere Welt will. Wir machen aber immerhin einen guten Kompromiss. Asal liest jetzt aus Leslies Buch und dass er nun mal ihre Stimme auch wiedergibt.
Ja, ich wollte nur dazu sagen, dass Leslie, hast du das Podcast erwähnt?
War ich da noch nicht, weg?
Nee. Okay, weil Leslie unser Abendessen abschloss mit den Worten, warum setzt man sich nicht häufiger mit fremden Menschen an einen Tisch und isst zusammen? Und das fanden wir total schön und eine Motivation, um unser Projekt weiterzumachen. Leslie wollte, dass ich aus dem Kapitel vorlese, das When Terrorism Has a White Face heißt. Ich habe es ein bisschen gekürzt. Ihre Bücher liegen hier aus, falls jemand später eins kaufen möchte. Ich muss dazu sagen, dass das Buch in Briefform verfasst ist. Die Briefe sind an ihren Sohn, der 18 Jahre alt ist. Okay. Son, your father and I created a family and we made a small cold water flat in Västerbro our home. He ensured that the pine wood floors were sanded and cleaned, and I have to admit that despite the truant splinter or two, it did look beautiful. Your father made simple and tasty meals like burritos and veggie burgers, and we spent a lot of time, the three of us, together. While he worked, I stayed at home with you. You were an easy baby to mind. You were happy and slept well. I spent my time watching television, thankful that in Denmark they used subtitles and do not, like the Germans or French, dub their television shows and movies. Knitting your sweaters, reading, taking walks with you and meeting up with other new mothers. I have to admit that back then it was sometimes a challenge for me to leave the house, as I felt very self-conscious about being a foreigner in Denmark. The anti-immigrant rhetoric began for real when I had arrived, although everyone assured me that you're American. It's not you they're talking about, as if that should have comforted me. Marrying someone from another country might sound exciting, but the bureaucracy that oftentimes comes with it can be stress-inducing. At about the same time I moved to Denmark, the government experienced a shift in its immigration policy, making it more difficult for Danes to bring their foreign spouses to make their homes in this country. Although the restrictions were not as tight as they are now, it still meant that for the first 4 months of my pregnancy, I was unable to be part of the healthcare system. This, however, was remedied by a team of intrepid midwives who created a secret network to ensure that foreign mothers received the prenatal care necessary to ensure healthy births. This taught me that despite the harsh anti-immigrant rhetoric and stringent immigration laws, not every Dane was prepared to overlook their humanity. Ich bin gleich fertig mit dem ersten Teil. In the end, nothing could ever make up for the fact that I am a mother, away from my own family, navigating life in a foreign land. There is a mourning that must happen, a reckoning with both the past and the present, to push forward. Sometimes I shudder when I think about what the experiences must be of those who do not have the privilege of Western citizenship, of mothers who have fled war, who cannot speak eloquently in the language of empire, whose educations get erased by biased criteria. As I mentioned before, it wasn't too long after I arrived in Denmark that it started to turn up the debate on immigration, and although folks told me time and time again that it was not people like me, translation, you are not Muslim, who were being targeted, I couldn't help but feel uncomfortable. I mean, if someone could be targeted in a society as Muslim immigrants were in Denmark, then that meant anyone could be, as far as I was concerned.
Also in diesem ersten Teil scheint zum ersten Mal auf, dass sie ihre eigenen Erfahrungen der Fremdheit, dass sie eben nach Dänemark umgezogen ist, ausgewandert bis heute, könnte man sagen, also auch wenn es nicht so ein Auswanderungsplan war, sondern eigentlich bedingt dadurch, dass sie eben von einem dänischen Mann schwanger war, dass sie das benutzt hat, diese Fremdheit zu so einem Beobachtungsstandpunkt zu machen, den sie aber eben nicht so absolut gesetzt hat, ihre eigene Befindlichkeit, sondern eben auch immer gefragt hat, wie geht's Leuten, die mit weniger Privilegien als ich hier ankommen. Man würde jetzt denken, dass das Erste ist, so als schwarze Frau, dass sie diese Art von Diskriminierung erfahren hat, aber da hat sie eher so eine Art Relativierung immer wieder zu hören bekommen, so nee, um dich geht's ja gar nicht, wenn wir was gegen Fremde haben. So nach dem Motto, du bist ja eine schicke New Yorkerin, und da war es dann plötzlich gar nicht so wichtig, was die Hautfarbe war, sondern da war Religion das Kriterium. Und weil sie eben der äußeren Wahrnehmung nach nicht Muslimin war, war sie sozusagen auf der guten, auf der grünen Seite. Und die andere Erfahrung, dass sie einige Probleme hatte, wie es ja oft so ist, bis man die bürokratischen Strukturen so durchlaufen hat, dass man in so einer existenziellen Situation wie schwanger sein ist, dass sie schon Leistungen des Gesundheitssystems beanspruchen musste, aber noch nicht den rechtlichen Status dazu hatte. Und dass sich da so eine Art Grauzonen-Hilfswerk aufgetan hat, dass einfach Hebammen in Dänemark Frauen, die so einen unsicheren Status haben, einfach ausgeholfen haben. Und dass man ihr so geholfen hat, eben auch so unbürokratisch, hat sie dann halt fragen lassen, wie schrecklich muss das sein, in dieser verletzlichen Situation eben nicht so eine Hilfe zu bekommen. Schwanger zu sein in einem fremden Land nach einer Flucht und eben keinen zu haben, der einem den Rücken stärkt.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt für uns bei Table Talk ist der Solidarität. Also, dass sie sagt, gut, ich bin nicht die Angegriffene, aber wenn jemand angegriffen wird in der Gesellschaft, in der ich lebe, dann bin ich mitgemeint. Sozusagen, dass man sich nicht ausklammert, nur weil es einen gerade nicht erwischt hat, das sind ja nur die Muslime. Ich glaube, das ist für uns auch bei Table Talk wichtig. Weil oft gesagt wird in der Diskussion, zum Beispiel mit Rechten reden, soll man das nicht. Ich glaube, es wird viel zu selten gesagt, es geht gar nicht so sehr um die Diskurshoheit oder ob wir jetzt gegen die Rechten ankommen oder nicht, sondern wir wollen in erster Linie Solidarität erklären mit denen, die bedroht sind. Ja? Also weil tatsächlich Menschen etwas zu verlieren haben.
Das war eigentlich mit der erschütterndste Moment bei dem Table Talk, den wir in Kopenhagen hatten, als beide schwarzen Frauen, die anwesend waren, sagten, sie haben wirklich ganz konkrete Pläne, wenn es sich verstärkt. Sie halten europäische Länder, westeuropäische Länder, nicht mehr automatisch für sichere Länder, für Persons of Color.
Kann ich bestätigen. Als ich auf der Buchmesse in Somaliland war, habe ich eine ghanaische Autorin kennengelernt, die vor 30 Jahren in Hannover gelebt hat und in Hildesheim. Und sie sagte, sie war jetzt letztes Jahr auch wieder da und es war eine andere Stimmung.
Ich lese jetzt den zweiten Teil. As someone who has spent a great part of her life studying history, particularly how it is related to race, I would be remiss if I did not mention that it should be apparent to all that white supremacists are in governments all over the Western world. Despite this glaring truth, in the many years that I have had the privilege of living here, I have experienced the hesitancy there is to talk about race in Denmark. This reluctance, unfortunately, has meant that progress in a collective understanding of how the past impacts the present is relatively slow-moving. This, however, does not mean that there are not folks who want to learn. In Denmark, folks love to say, I don't see race. But what about the others? What about the thousands of children who live here and who must deal with the violence of erasure every day? Who deals with public debates discussing how much they are accepted or not accepted in the society in which they find themselves? And what about the fact that when we don't talk about race, we end up talking only about whiteness? Luckily for me, I have met many Danes who want to reach a better understanding of this issue. But in the trickster world of white supremacy, people like me are labeled racists because she does not want to negate race. This is the genius of the death project, of the colonial death project, turning all on its head and emptying words of their true meaning. I think this is, ich glaube, das ist etwas, worüber wir reden sollten, wie Worte nichts mehr bedeuten, ja, wie sie das sagt. Zum Beispiel, wie Rechte sagen, wir kämpfen für unsere Meinungsfreiheit, ja. Wie Meinungsfreiheit oder Demokratie, wo Vokabeln, von denen wir dachten, wir wissen, was sie bedeuten, wie sie plötzlich nichts mehr bedeuten. Ja. Mhm.
Also ich glaube, hier ist der entscheidende Punkt der, dass selbst wenn man, das Problem ist, glaube ich, wenn man in Europa zur Schule gegangen ist, hat man ja eigentlich gelernt, dass diese Kategorisierung über Rasse einfach sehr ungerecht und nicht zutreffend ist. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie nicht tief strukturell verankert ist und eben auch nicht die Erfahrungswelt von Leuten geprägt hat. Also entweder, wenn ich weiße Europäerin bin, brauche ich mir wirklich keine Gedanken über Rasse zu machen, dann ist es eine sehr komfortable Haltung. Und dass es halt nur in Kontexten auftaucht, wo es mal wirklich eine Vielfalt gibt, also wo es eine unterschiedliche Mischung von äußeren Anblicken gibt. Und dass man, wenn man als ein Person of Color Kind oder Jugendlicher in Europa aufgewachsen ist, schon die ganze Zeit damit konfrontiert ist. Oder eben, dass jetzt letzten Endes, selbst wenn es wieder gegen Religionsgruppen geht, das ja auch trotzdem wieder so ein racial Unterton hat, dass man eben als jemand, der eigentlich ganz, ganz unschuldig unterwegs ist, noch neu in die Welt kommt und hier aufwächst, trotzdem die ganze Zeit in solchen Diskussionen sich wiederfindet. Also man geht zur Grundschule und gleichzeitig sieht man Schlagzeilen auf dem Zeitungskasten, wo einfach diskutiert wird, ob eine Gruppe, zu der man von außen selber dazugerechnet wird, dazugehört oder ob mit denen alles stimmt oder ob die bleiben sollten oder nicht. Dass das einen prägt, ist einfach selbstverständlich, auch wenn sich das sprachlich nicht mehr so niederschlägt, wie es das früher mal getan hat.
Ja, ich finde es auch sehr, sehr, ich muss es jetzt immer bedauern, dass Leslie Ann Brown nicht hier ist. Mir fällt jetzt ein zu diesem, was passiert, wenn du Person of Color bist. Jemand, also ein Bekannter in Berlin wurde gerade angegriffen, er wurde mit Pfefferspray in den Augen von Leuten im Hausflur angegriffen, dann von der Polizei festgenommen. Solche Fälle passieren. Es gibt eine Stelle in Berlin, wo man sich, an die man sich wenden kann. Und es sind zur Anzeige gekommen, Polizeigewalt in Berlin gegen Schwarze, 150 Fälle im Jahr. Also man weiß nicht, wie viel es dann tatsächlich sind, aber 150 Fälle hat diese Stelle für letztes Jahr dokumentiert. Also man spricht schon von einer anderen Lebenswelt. Und Leslie Ann sagt auch, es geht darum, dass man sich deprogrammiert. Sie schreibt anderswo in dem Buch auch, dass ihr manchmal die Luft zum Atmen fehlt. Also ein Brief an ihren Sohn beginnt so, I cannot breathe, ich kriege keine Luft. In den USA habe ich keine Luft bekommen. Und sie beschreibt, was ihr und ihrer Familie alles in den 70ern passiert ist, als sie in Brooklyn aufgewachsen ist. Das ist ihr auch, ich weiß nicht warum, passiert ist, dass sie von einem Officer durch Manhattan sechs Blöcke mit einer geladenen Waffe geleitet wurde sozusagen. Ihr Bruder war im Gefängnis, also diese Situation, sie meinte, da fehlt ein Teil von dir, wenn ein Verwandter im Gefängnis ist, fehlt ein Teil deiner Seele. Und so beschreibt sie das, dieses, aber auch wir müssten anfangen, als Weiße drüber nachzudenken, was bestimmt uns, was bestimmt unser Denken, was bestimmt unser Handeln.
Wir können nachher gerne diskutieren. Dürfen wir das warten bis zum Ende? Danke.
Machen wir aber. Na klar.
Dankeschön. Ja. Okay, soll ich noch ein Stück vorlesen? Son, the image is mightier than the sword. An image communicates at the speed of light. No matter which civilization you look at, the first writing was done in pictures. This is why imagery such as Holland's Black Pete and even the imagery in Djurs Sommerland here in Denmark is so upsetting to many of us. These images reproduce a power structure that was born out of the enslavement and general debasement of our ancestors. It denies us our humanity and teaches the next generation, albeit subliminally, of a racial hierarchy that many wish to remain unchallenged. As we've talked about before, many people don't even dig using the terms black or white, finding them inadequate adjectives to capture the depth of who they feel themselves and each other to be. But racism is not dependent upon individual beliefs in its power. No. When there are systems in place that are rooted in the idea that land can be owned and that one group of people can be owned, another group of people, or that one group of people can own another group of people, it cannot so easily be dismissed. especially when these systems are ripe for abuse in the hands of people who are either unaware of the historical processes that have brought us all to this present place, or perhaps don't even care to know. Why is it that Westerners have carte blanche in terms of borders, but those from the vestiges of empire do not? Why is it that a visa to travel to most countries in Africa is a relatively possible affair if you are European or American, even, but travel the other way around is so controlled? It is historically irresponsible to insist that race does not still play a large role in how we see and relate to each other. Sometimes I want to leave Europe and go home. But dear son, where is my home? Is it the Brooklyn where I was born, but which no longer exists as communities continue to be pushed out through a new form of colonialism, now called gentrification? Is it Trinidad and Tobago, a place in which I have not lived since the late 80s? Son, after much thought, it is, in the end, where you are. And why should it not be? Why should I feel that I have any less of a right here, in Denmark, or Europe even, due to the color of my skin? As the person and urban geographer Teju Adiza Ferrara proclaimed in one of her recent tweets, we live here. We exist and always will. And oh, just so you know, we are staying.
Also der erste Punkt, den sie da ja nochmal wieder aufgreift, und das ist, glaube ich, wirklich die Botschaft an Menschen, die ihr ganzes Leben lang als Weiße gelebt haben, ist dieses, auch wenn man aus tiefem Herzen versteht und vom Verstand her begreift, dass die Kategorie Rasse zutiefst ungerecht ist, ist es noch ungerechter, so zu tun, als ob sie nicht existiert. Also einfach zu sagen, aber das ist ja eine ungerechte Kategorie, die hat überhaupt keine Relevanz, weil sie einfach so große Auswirkungen hat, dass es noch lange Zeit dauern wird, bis sie tatsächlich verschwunden ist, wenn es denn überhaupt je gelingen wird. Und dass die Solidarität hier wirklich darin besteht, dass man eben nicht sagt, aber Rasse ist doch überhaupt keine gültige Kategorie und hat überhaupt keine Relevanz, sondern einfach zuhört, wenn einem Menschen sagen, mein Leben wird von diesem Begriff getaktet, auch wenn ich ihn von meinem intellektuellen Verständnis her ablehne. Und meine Alltagsrealität konfrontiert mich jeden Tag damit, dass sie eine große Wirksamkeit weiterhin hat. Und ähnlich verhält es sich, glaube ich, so, wenn man sagt, wenn sie so zu diesem Schluss kommt, mein Sohn, zu Hause oder Heimat ist für mich da, wo du bist, was ich genau so auch sagen würde, zu Hause, Heimat ist da, wo meine Familie, meine Freunde sind und nicht unbedingt an einen topografischen Ort gebunden. Trotzdem mache ich das auf einer ganz anderen Grundlage, in einer total privilegierten Weltsicht und eines Lebens, was nie mit dieser Kategorisierung als Betroffene in Berührung war. Und das ist zwar schön, wenn ich dann sage, ach Mensch, das sehen wir ja genau gleich, aber bei ihr hat es eine ganz andere, wie soll ich sagen, das ist eine ganz andere Historizität, die in diesem Urteil liegt. Da ist es eher sowas Emanzipatorisches. Ich sage, auch wenn man mir von außen mehrere Orte, die ich Heimat nennen könnte, nicht zugestanden hat, nehme ich mir die Freiheit zu sagen, ich definiere, was Heimat ist. Wohingegen das bei mir eine absolut freie Wahl ist, das so zu sehen. Also mich als einen eher globalisierten Menschen zu betrachten, der zwar gerne in Deutschland lebt und sich freut, dass er den komfortablen deutschen Pass hat, aber nicht so ein tiefes Heimatgefühl jetzt für bestimmte Regionen hat.
Ja, wie sehr das immer noch Thema ist, ist mir neulich bei einer Late-Night-Show von Jimmy Fallon aufgefallen. Da hat er Fans des Films Black Panther eingeladen und sie haben dann erst vor dem Filmplakat gesprochen. Unter dem roten Vorhang kam dann plötzlich der Hauptdarsteller Chadwick Boseman hervor und sie haben gesagt, also ein Mann, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, hat gesagt, es ist was Besonderes für mich, dass das hier jetzt kein schwarzer Film für schwarze Menschen ist, sondern ein großer amerikanischer Film, also mit einem schwarzen Hauptdarsteller. Und ich habe dann noch drüber nachgedacht, es waren ähnliche Formulierungen, die dann immer wieder kamen, dass es eben immer noch eine große Aktualität für sie hat, im Alltag, jeden Tag. Also In ihrem Buch kommt auch noch das Combahee River Collective vor. Da ist gerade eine Ausstellung im Brooklyn Museum. Das Combahee River Collective war eine Gruppe aus schwarzen Feministinnen und Künstlerinnen, die sich 77 dagegen gewehrt haben, dass in einem Magazin weiße Feministinnen und Künstlerinnen keine schwarzen Feministinnen und Künstlerinnen aufnehmen wollten. Dann haben sie dieses Manifest geschrieben, und jetzt ist eine große Ausstellung, wo sie sich auch, also die Ausstellung heißt We Wanted a Revolution, Black Radical Women von 1965 bis 1985, und da werden alle diese Bilder gezeigt, die dann diese Frauen damals in dieser Zeit gemalt haben. Also sie haben dann zum Beispiel, sind die Frauen besuchen gegangen, die inhaftiert waren, im Gefängnis saßen, der Black Panther Bewegung, und haben gesagt, wie würdet ihr jetzt darstellen, wenn du jetzt hier ein Wandgemälde malen würdest, hat die Künstlerin gefragt, und sie meinte, ich hätte gerne umgedrehte Rollenvorstellungen, ich hätte gerne, also das Bild, das kann ich nur empfehlen, wenn man es mal nachschlagen will, es ist toll. Also man sieht dann wirklich sehr sozialistisch auch gemalt, in diesem sozialistischen Ästhetik, und man sieht dann eben eine Frau, also einen Mann als Kind, also die umgekehrte Betreuungssituation sozusagen, eine Busfahrerin, eine Ärztin, eine schwarze Ärztin, eine schwarze Busfahrerin, solche Szenen.
Das ist ja auch ein Argument, was jetzt in den letzten Tagen und Wochen häufiger mal gebracht wurde, dass wirklich Gleichstellung und eben dann auch tatsächlich so ein Irrelevantwerden von Kategorien wie Rasse erst dann passiert, wenn man nicht mehr darauf achtet, dass ein Protagonist oder dass ein Schwarzer im Buch vorkommt, sondern wenn einfach jemand zufällig in einem Buch schwarze Haut hat. Aber das ist einfach dass der einfach eine ganz selbstverständliche Figur ist und man nicht mehr dieses Gefühl hat, man hat fünf, dann muss man irgendwie eine queere Person haben und so weiter, und da geht es dann nur um Identitätssuche und Coming Out und so weiter, sondern diese Person könnte ja auch einfach mal der Bäcker sein, ohne so einen Rückbezug auf diese Kategorisierung haben. Und dann wäre es halt wirklich normal und selbstverständlich, so wie es immer behauptet wird.
Jetzt lese ich eine Passage vor, wo sie von einem positiven Beispiel oder positiven Erfahrung spricht. I have been blessed here in Denmark regarding your father's family and the various people I have managed to meet and work with in the political and creative sphere. Not that long ago, I was invited to a public school in the town of Nivå, where I spoke to the ninth grade students about colonization. I was together with Garba Diallo, the founder of Crossing Borders, a Danish organization that promotes intercultural understanding. Through my poetry and other writing, I often get invited to various schools throughout Denmark to speak about colonization, where I use the story of my family and the history of Trinidad and Tobago to illustrate the many nuances and perspectives of European colonization. I was truly moved by the students' engagement and interest. They were overwhelmingly Danish, with a young lady of Turkish descent and a young boy from the Congo being the only two non-white students in the class. Despite this, or perhaps because of this, the class took an active interest in our presentation. I was particularly impressed and hopeful after this experience. It is always beautiful to experience students who meet you with warmth, openness, and interest in learning. I say this having had the experience, seldom true, but still an experience, of adults who are incapable of letting go of their own personal defensiveness when faced with the task of acknowledging history from others' perspectives. As you know, I have done quite a lot of work here in the 18 years that I have been here, with the hopes of facilitating a more open dialogue on issues such as race, gender, and migrations. I have people in my life who I trust and who are committed to breaking the patterns of oppression that are all too often repeated, even in spheres of supposed resistance. I have managed to take you with me to Trinidad twice, and we have both been to Berlin, Barcelona, London, Nice, Cannes, Venice, and Bologna, among others. Although life has been challenging here, I would be remiss if I did not acknowledge how my American privilege has opened doors for me. Life has been good to me here, and it is in this spirit that I would like to declare that these letters are not only to you, my son, but to the country of your birthplace. I hope that there is something useful that can be mined from these pages, not just for you, but for the people whose country I have lived in for 18 years, so that in these challenging times we can move forward in a more pluralistic way, as opposed to the mono-narrative and erasure that is so typical of our current knowledge system. As they say in Trinidad, what do kill fatten? I hope I did that right. And certainly my tenure here in Denmark has been boot camp for the soul. There is no better way to confront yourself and the world than in the foreign country, and life, my son, must be examined. I too must examine myself, as I insist on examining history and the geographies that have been etched in my memory through lineage and travel. I too possess the colonizer in my veins, in my body, my mind. I too must undergo a rigorous introspection that requires that I reckon with the internalization of colorism, racism, classicism, misogyny, and sexism. Who taught me to love myself?
Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, weil man ja immer von so einer Täter-Opfer-Perspektive ausgeht, die sagt, die ehemaligen Kolonialherren, die weißeuropäische Bevölkerung muss umlernen und lernen, halt nicht mit diesem unnötig differenzierenden Blick zu sehen, da wo Differenz einfach keine Rolle spielt. Also eine der Sachen, die sehr schön bei dem Table Talk in Skandinavien rauskam, war dieses, dass es nicht darum geht, Unterschiede zu leugnen. Wir sehen alle unterschiedlich aus, wir haben unterschiedliche Leben geführt, unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Manche glauben an Gott, manche nicht, an unterschiedliche Götter. Das ist alles nicht zu leugnen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Es geht nur darum, dass man Unterschiede nicht da künstlich betont, wo sie einfach keine Rolle spielen. Wenn jemand einen Vortrag hält, ist es total egal, also außer es geht um Racial Profiling oder so. Aber wenn, sagen wir, jemand mir einen Vortrag hält über ein neues Gerät, was auf dem Markt ist, spielt es einfach keine Rolle, welche Religionszugehörigkeit die Person hat. Auch wenn jemand ein Visum beantragt, sollte es keine Rolle spielen. Es gibt einfach zu viele Bereiche auf der Welt, wo diese Kategorien nicht nur gesetzt worden sind, sondern immer wieder eingeschworen werden, wo wir eigentlich längst viel weiter sein könnten.
Ich denke gerade noch dran, dass es wirklich nochmal schade ist, dass Leslie Ann Brown nicht hier ist, weil ich habe in Berlin beim Karneval der Kulturen in der Trinidad and Tobago Gruppe 5 Jahre teilgenommen und die Cosplayer, die heute hier rumlaufen und wie sie sich verkleidet haben, die haben schon gesagt, es würde ihr bestimmt gefallen. Also dieses wie in Trinidad der Karneval gelebt wird, dass da wirklich alle diese verschiedenen Menschen, die auf den Inseln leben, also die kommen aus Indien, die kommen vom quasi afrikanischen Kontinent, auch aus Europa, aber es ist in dieser Zeit im Karneval eine ganz besondere Zeit einfach, sich zu begegnen auch.
Darf ich noch eine Sache? Ich glaube, die ist ganz wichtig, weil das oft so eskaliert. Und ich glaube, steckt hier in Leslies Text drin, nämlich, dass man kein Rassist sein muss, um in rassistischen Strukturen zu denken oder nicht zu sehen, dass man ihnen auferlegt.
Also wir sind in dem Sinne alle Rassisten, aber das hat nicht immer mit Vorsätzlichkeit zu tun und auch nicht immer mit bösen Absichten.
Also wenn sie zum Beispiel sagt, dass jemand sich dann schnell verteidigt, das passiert einem schnell, ne? Aber ich glaube, wenn jemand einen anspricht und sagt, das hat mich jetzt verletzt oder das verstehst du nicht, dass das einen Rassismus oder Sexismus oder so fördert, dann wäre der richtige Impuls nicht erstmal sich zu wehren, sondern zu sagen, ach so, warum? Ja, das einfach zu verstehen, weil wir alle diese Fehler machen und sie sagt das ja auch, selbst ich habe es in meinen Adern, ich muss es auch lernen, wir müssen es alle zusammen lernen. Ich glaube, dass das gerade für Leute, also für mich war das der Fall, wenn man in einer Mehrheitsgesellschaft aufwächst, aus der man nicht kommt, dann weiß man auch ganz lange gar nicht so richtig, dass man gar nicht dazugehört, ja, weil die starken Narrative so stark sind, ja, also weil die dominierenden Narrative so stark sind. Ich habe erst mit der Zeit lernen müssen, dass ich gar nicht ja, dass ich halt diese Migrationsgeschichte habe und dass ich mich mit der auseinandersetzen muss. Ja? Und Leslie sagt das auch, es gibt Kinder, die wissen gar nicht, wie sie über sich und ihre Erfahrungen reden sollen, weil ihnen diese Geschichten nicht präsentiert werden. Und ich glaube, dass es allen nützt und hilft, wenn wir einfach miteinander, also wenn wir uns nicht wehren und sagen, jetzt hast du mich einen Rassisten genannt, ich bin aber kein Rassist, sondern dass man einfach das weniger persönlich nimmt, dass man sagt, es sind Strukturen, in denen wir leben und wir möchten diese Strukturen gemeinsam verbessern.
Und eine andere Sache, die ich wirklich von Leslie Ann gelernt habe, ist, dass man in höchstem Maße kämpferisch auftreten kann. Also sie hat an dem Abend häufig Sätze gesagt, da ist mir die Spucke weggeblieben und ich habe zum ersten Mal auch so verstanden, was das Problem von weißem Feminismus ist. Dieses, ich meine es aber so wahnsinnig gut und aber und hätte auch eine Menge persönlich nehmen können, wenn ich mich gleich wieder in diese Struktur reinbegeben hätte, die uns allen nahe liegt. Wir haben uns im Internet auch alle schön abgewöhnt, mal einen Moment innezuhalten, ob das jetzt wirklich so eine persönliche Beleidigung war oder vielleicht tatsächlich doch nicht. Und gleichzeitig ist sie aber so jemand, die eben genau das nicht ist, was im Moment in vielen Diskussionen so läuft, dass man nicht so verbittert und so verbiestert und so streng ist und sofort so aggressiv. Also die Aggression liegt eigentlich im Inhalt bei ihr, aber ihre Art, mit Menschen zu sprechen, ist derart von Offenheit geprägt und auch von so einer großen Freundlichkeit und Lebensfreude. Und da fand ich sie wirklich ein ganz großes Vorbild auch für das, was ich so selber erreichen will.
Ich glaube, das ist auch das Wichtige, was wir hier bei Verlage gegen Rechts und auch mit Tabletalk machen wollen, ist nämlich nicht Gegenrede immer nur verstehen als gegen etwas reden, sondern andere Narrative, andere Geschichten, andere Stimmen einzufangen. Und zum Beispiel eben jetzt nicht hier zu sitzen und uns nur an Rechts abzuarbeiten, sondern Leslie diese Plattform zu geben, ihre Stimme mit anderen zu teilen, die sie bisher noch nicht gehört haben. Und darum haben wir Tabletalk gemacht. Wir wollen nicht mehr über Leute sprechen, wir wollen mit ihnen sprechen. Ich glaube, wenn man zum Beispiel über patriarchale Strukturen im Islam sprechen möchte, dann redet man mit den Frauen darüber, die darin leben. Nicht mit Weltredakteuren. Ja? Und genauso redet man mit schwarzen Frauen darüber oder mit schwarzen Männern darüber, wenn man über Rassismus reden will und setzt nicht einfach 4 weiße Männer an einen Tisch.
Also ich wollte dann vielleicht noch mal kurz Leslies Buch empfehlen.
Ja.
also wir haben jetzt, Azal hat aus When Terrorism Has a White Face vorgelesen. Mhm. Es gibt ganz verschiedene Arten und Weisen, wie sie sich an ihren Sohn wendet. Eines, das habe ich, glaube ich, auch im Internet schon performt von ihr gesehen, das heißt Country. Also es ist ja diese Frage, wo Menschen, die anders aussehen, immer wieder konfrontiert werden. Where are you from? Wo kommst du her? Where country are you from? Und sie formuliert es dann um mit Hamlet und geht dem Wort Country in seiner Bedeutung nach und sagt, Country kommt aus dem Altenglischen, Altfranzösischen und Country. Sie macht dann ein T dazwischen, also es ist auch quasi nachzuvollziehen und sagt dann quasi Kant, das weibliche Genital, wo kommst du her? Also so, wer ist die Frau? Es hat nichts Negatives, aber wer, also man muss es sich wirklich durchlesen, so wie sie das dann da neu mit einer neuen Bedeutung beschreibt sozusagen. Dann in dem Text The Road to Hossein kriegt sie einen Anruf, eine SMS von einem Freund, die ihr immer schreibt, Übersetzungen aus dem Iranischen ins Englische, wenn es ihm schlecht geht. Und dann merkt sie, es geht ihm gerade schlecht. Und dann fährt sie mit dem Fahrrad durch Kopenhagen und beschreibt, was sie sieht. Also diese Erfahrung des Exils aus seiner Sicht, aus ihrer Sicht und da zu sein, wie es ist. Dann ist zum Beispiel auch, schreibt sie kurz ihre erste Leseerfahrung mit Baldwin, James Baldwin, der jetzt, glaube ich, auch ins Deutsche wieder übersetzt, neu wird.
Genau, wird hier auf der Buchmesse präsentiert.
Ah, verstehe. Mhm. Und sie beschreibt, wie sie in Trinidad mit 12 zum ersten Mal das Buch von ihm, was ist es für eins? If Beale Street Could Talk, wie sie das bei ihrem Onkel in die Hände bekommt und was das mit ihr gemacht hat. Und am härtesten zu lesen fand ich The Lion Learns to Write, also wo sie dann über diese Erfahrung schreibt, ihren Bruder im Gefängnis zu wissen. Und ist eine Familiengeschichte, das ist der vorletzte Aufsatz. Ich kann es nur empfehlen.
Ja.
Genau, es ist noch gar nicht richtig erschienen und kostet sonst auch schon einen Hauch mehr und wir dürfen es heute für 10 € verkaufen. Das, was ich am Anfang gesagt habe, dass es eigentlich sehr bedauerlich ist, dass wir heute unsere höchste Regel, dass wir mit Leuten sprechen, nicht über sie brechen, weil Leslie einfach in Berlin ist und nicht rüberkommen konnte, dank Schnee und Deutscher Bahn. Versuchen wir ein bisschen aufzuhebeln, indem wir morgen jetzt zur Buchmesse den Podcast von den skandinavischen Table Talks veröffentlichen. Auf der Urbanism Homepage kann man googeln oder einfach Table Talk Europe googeln. Ich denke, ich werde es so um 10 Uhr hochladen. Und da wird dann Ihre Stimme auch die der anderen hörbar sein. Ich glaube, das gibt einen ganz schönen Eindruck, was wir uns mit diesem Projekt da ausgedacht haben und dass das eigentlich alle Leute auch wirklich in ihren Rahmen und Möglichkeiten durchaus kopieren und nachmachen sollten, weil das, glaube ich, das unmittelbarste und schnellste ist, wie man Sachen ändert, dass man mit Leuten sich an den Tisch setzt und einfach mal redet und zwar ohne Erwartungen, ohne Vorurteile, sondern einfach sich erstmal einen netten Abend macht und dann passieren ganz andere Sachen.
Sollen wir ein paar der anderen Gäste, die man im Podcast
Kannst
hören kann?
Kannst du gerne machen, ja.
Mach ich? Wer war denn dabei? Gila Mossayed, eine iranische Dichterin, die viele Preise gewonnen hat in Schweden, die auf Schwedisch und auf Farsi noch Gedichte schreibt und die sehr schön beschrieben hat, dass die Gedichte ihr in der Sprache kommen, in der sie kommen. Manchmal auf Farsi und manchmal auf Schwedisch. Und sie sagt, ich freue mich immer, wenn sie auf Farsi kommen, weil sich das anfühlt, wie ins Meer zu springen. Auf Schwedisch ist es eher wie im Swimmingpool planschen. Aber sie hat viele Preise gewonnen und ist wundervoll. Und in dem Podcast gibt es ein paar ihrer Gedichte mit der Übersetzung von Maren Bruns, die ihre Übersetzerin ist, die auch dort war. Dann haben wir Khaled Baraka, der ein syrischer Künstler ist, der jetzt inzwischen in Berlin lebt und der an einem virtuellen Netzwerk für syrische Künstler arbeitet, weil er sagt, es gibt keinen physischen Ort mehr für syrische Künstler. Wir arbeiten überall und in diesem Sinne ist meine Kunst auch deutsche Kunst, also weil sie an der Deutschen Kunsthochschule entsteht und weil sie im deutschen Kontext entsteht und auch gefördert wird von deutschen Geldern. Aber wir haben trotzdem noch diese Anbindung und wir wollen auch den Austausch. Das heißt, die arbeiten an einem virtuellen Netzwerk, wo sozusagen die syrische Kunstszene doch noch irgendwie stattfindet. Dann Syrer in Holland, in England oder was auch immer. Wer war noch da? Jude Dibia, ein schwuler nigerianischer Schriftsteller, der in Malmö lebt und der dessen Texte sehr sexuell sind und der sehr lebensfroh ist und ganz wundervoll redet. Was noch?
Er kommt jetzt auch nach Berlin. Ja. Er kommt nach Berlin. Es gibt Writing in Migration, das erste afrikanische Literaturfestival. Das wird von 26. bis 28. April in Babylon stattfinden. Da wird er auch kommen.
Ja. Wir wollen eine Frage machen.
Genau. Jetzt wollen wir die Diskussion auch gerne öffnen. Also jetzt kommen wir dann wirklich in die Bredouille, dass wir da nicht für Leslie Ann reden können, aber zumindest können wir aus den Gesprächen von ihr berichten, sofern sie sich zu Sachen geäußert hat oder eben auch über die Table Talks.
Gibt es Fragen? Sie wollten etwas sagen, oder?
Gib mal ein Mikro her. Achso,
okay. Ah, danke schön. Sonst. Nochmal?
One, two, yeah. One, two.
Yes.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Aslam Ahmed. Ich wohne seit 25 Jahren in München. Geboren bin ich in England. Und ich kenne diese Problematik, weil ich bin auch einer von denen, der von dieser Geschichte betroffen ist. Ich fühle mich, obwohl ich hier volle Erziehung bekommen habe, aber trotzdem fühle ich mich sehr fremd. Ja? Je älter ich werde, desto spürbarer wird. Mhm. Ja? Und ich denke, handle in verschiedenen Sprachen. Ich bin Pakistani, meine Eltern sind quasi damals in British India geboren, ja? 1930, 35, ja, da gab es kein Pakistan. Dann waren wir Pakistanis und die sind dann nach England ausgewandert. Da bin ich geboren. Aber die volle Erziehung habe ich hier in Europa, obwohl ich in Pakistan auch mal gelebt habe. Ich fühle mich trotzdem, ich habe das Buch sehr jetzt tief empfunden. Und ich kann das sehr nachvollziehen. Ja. Und die Leute sollen mal akzeptieren, dass wir als Asiaten oder braunhäutige Menschen hier gehören. Ja? Und nicht jeder, der immer so ausländisch ausschaut, ist ein Asylbewerber. Ich gehöre hier, darum bin ich auf der Messe, darum rede ich mit Ihnen. Ja?
Wobei die Asylbewerber ja auch hierher gehören, solange ihre Asylanträge noch nicht bearbeitet wurden.
Haben Sie recht, ja.
Ja. Aber also eine Sache, die Leslie Ann schreibt in ihrem Buch, ist, dass sie hat nämlich auch eine Weile in Trinidad und Tobago, also sie ist in Amerika geboren, aber sie ist dorthin gegangen für eine Weile. Und sie sagte, dass ihr das sehr gut getan hat, diese Zeit zu Hause sozusagen. War das nach Pakistan zurückzugehen,
nach 25 Jahren, okay, ich habe 5 Jahre in Pakistan verbracht. Darum habe ich ein Buch hier zusammengefasst. Die Reise in die Bildung wird gerade veröffentlicht, ja.
Wir gucken uns das an.
Okay. So schaut das Buch momentan aus, ja. Und ich war mit meiner Frau in Pakistan, ja. Wir waren ungefähr 2 Wochen dort, ja. Es war kein Zuhause.
Ja, das verstehe ich.
Ja, klar. Ja. Sie haben über den Bedeutungswandel von Worten gesprochen. Mhm. Ein Begriff, den Sie nannten, war der Begriff Meinungsfreiheit. Mhm. Und wie gehen Sie da denn vor, um dieses Problem irgendwie zu adressieren? Mhm. Also eine Umdeutung durch die Rechten ist ja nicht richtig. Mhm. Aber wie handelt man dieses Problem? Das begegnet uns ja mit vielen Worten.
Also ich glaube, das ist ja ein bisschen das Problem bei Verlage gegen Rechts, dass man von außen jetzt wieder denkt, das ist eine Gruppe, die eine Meinung vertritt. In Wirklichkeit bildet sich Pluralismus bei uns schon an erster Linie ab, dass wir da ganz unterschiedliche Positionen vertreten. Und ich zum Beispiel bin jemand, der sagt, ich rede mit allen Leuten, die wirklich reden wollen, und die nicht einfach bestimmte Sachen aufsagen oder mir gar nicht zuhören. Und dann hat es auch relativ wenig damit zu tun, wie stark oder nicht stark die meiner Meinung sind. Und gleichzeitig habe ich schon lange die Erfahrung gemacht, dass es bestimmte Gespräche gibt, die einfach zu nichts führen und die für beide Seiten total unbefriedigt verlaufen und damit Verschwendung von Lebenszeit sind. Strategien, ich finde schon, dass man ganz kritisch über bestimmte gesellschaftliche Fragen sprechen darf, aber zum Beispiel niemals über Menschenrechte verhandeln kann. Und wenn jemand Sachen, die in der Verfassung stehen, zur Diskussion stellt, dann bewegt er sich auf einem anderen Fundament als ich, und das finde ich eben antidemokratisch, das Fundament. Und dann kann ich über diese Sachen auch nicht weitersprechen. Wenn man sich aber in dieser ersten Station einig ist, dann muss ich es auch aushalten. Ich bin auch dran gewöhnt. Wir haben uns alle ganz hässlich daran gewöhnt, vermehrt mit Leuten zu sprechen, die eh halbwegs unserer Meinung sind. Und das ist eine ungute Entwicklung. Und aus der möchte ich aktiv mit meinem Verlag, mit meiner Arbeit auch wieder heraustreten. Aber es gibt einfach bestimmte leerlaufende rhetorische Diskussionen, die man sich einfach sparen kann, wo man sich nur versucht, gegenseitig vorzuführen. Und aus denen muss man sich auch ausklinken.
Wir haben noch 4 Minuten. Darum, weil ich das aufgeworfen hatte, wollte ich noch ganz kurz was dazu sagen. Ich glaube, diese Diskussion zum Thema Meinungsfreiheit wird erstaunlich unpolitisch geführt. Weil man muss ja sagen, was drücken diese Meinungen politisch aus? Was sind ihre politischen Konsequenzen? Ja? Und dann sieht man ja schon, worum es geht, wenn man Meinung sagt. Ich habe kein Problem damit, mit jemandem, also wenn wir jetzt das Beispiel Take-Up nehmen, ja, ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, wir brauchen eine restriktivere Einwanderungspolitik oder das ist eine demokratische Äußerung, die man im politisch-demokratischen Feld besprechen kann. Sie mag konservativer sein als meine Position, aber sie entmenschlicht niemanden. Ja? Aber sobald man anfängt, von
95% Einwanderern in die Sozialsysteme zu sprechen, ja, die das sozusagen, die nur deshalb kommen, dann ist das für mich keine politisch valide Meinung mehr. Dann ist das keine demokratische Meinung. Da weiß ich nicht, also da will ich nicht, da kann ich nicht debattieren, weil ich nicht sagen will, dass das etwas ist, was zur Grundlage steht, zur Debattengrundlage. Also ich muss sozusagen, ich muss darauf achten, dass die Worte richtig benutzt werden.
Also ich würde sagen, die grundsätzliche Unterscheidung ist, Meinungsfreiheit gibt es nur im Rahmen einer Demokratie. Wenn man Demokratie ablehnt, braucht man nicht für sich Meinungsfreiheit.
Und Kritikfreiheit gibt es ohnehin nicht. Ja, also das ist ja auch das Komische, ja, dass Leute, die wie Leslie aufgewachsen sind oder wie ich, wir kriegen ständig Gegenwind. Ja, wir müssen ständig damit leben, dass jemand uns ausgrenzt. Ja, ich muss mich ja zum Glück nicht gegen rechts positionieren, weil ich bin ja schon ausgegrenzt. Ja, und ich möchte dann wenigstens auch, dass andere sich solidarisieren und sagen, wir diskutieren da auch nicht mit auf dieser Ebene, wo deine Menschlichkeit angegriffen wird.
Und da gibt es ja auch zwei Positionen und ich glaube, je nach Persönlichkeit ist man mehr auf der einen oder anderen Nuance unterwegs. Die eine ist, ich solidarisiere mich, weil im nächsten Schritt könnte es auch mich treffen, so ein bisschen pragmatischer. Und die andere ist halt so eine etwas universalere Solidarität, die sagt, ich solidarisiere mich einfach, weil es per se nicht richtig ist, Menschen aufgrund von willkürlichen Differenzierungen in unsachlichen Kontexten auszugrenzen.
Okay, wir sind jetzt leider am Ende angelangt. Ich glaube, ihr habt beide schon ein schönes Schlusswort formuliert. Vielen Dank für Ihr Kommen. Schön, dass Sie da waren und vielleicht wollen Sie das Buch noch erwerben. Und
denken Sie an unser Projekt und an unser Podcast.
Genau. An das Projekt und Podcast ab morgen
online. Leslie, ein Zuhören morgen.
Ja. Danke fürs Kommen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.